Ja, ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und es ist mir eine Freude, auch heute wieder unter euch sein zu dürfen hier in Riedlingen. Und ich darf auch ganz liebe Grüße ausrichten von meiner Familie. Die wird Ihnen höchstwahrscheinlich unbekannt sein. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja in Jesus Christus auf jeden Fall verbunden, auch weit über die, ja, selbst auch über Landesgrenzen hinaus. Und von daher, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Gruß auch von unserer Familie. Ja, und bevor ich jetzt gleich in dem Sinne ja ins Wort einsteige, nehme ich die Textlesung vor. Und wir finden den Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und er, spricht der Herr Jesus, er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute hier vor Ort in dieser Gemeinde zusammenkommen dürfen, Herr, um von dir ja auch noch mehr zu erfahren, Herr, um jetzt auch Gemeinschaft mit dir zu haben. Und so bitten wir dich, nimm du alles Störende hinweg, schenk es, Herr, dass wir uns wirklich ja fokussieren auf dein Wort und auf die Gemeinschaft, die wir miteinander, Herr, und mit dir haben dürfen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, aus diesem Text haben wir erfahren, dass es hier ja um einen Zöllner geht, einen Zöllner namens Zachäus. Und was uns der Text darüber hinaus mitteilt, ist die Tatsache, dass wir es nicht mit irgendeinem Zöllner zu tun haben, nein, sogar mit einem Oberzöllner. Das heißt, einen Mann in gehobener Position, geachtet und respektiert. Naja, so sollte man es vielleicht annehmen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Was heute die Politiker und die Virologen, ne, das waren früher die Zöllner. Das heißt, Zachäus, er war in den Augen der Juden, und Zachäus, er war ja selber ein Jude, er war in den Augen seiner Volksgenossen ein Verräter, der sich in den Dienst Roms hat stellen lassen. Und er hat dabei sicherlich gut verdient, wir haben es ja gelesen, ja, er war reich. Aber in den Augen der Juden hat er auf ihre Kosten verdient, ja. Zachäus, er war also folglich wie auch alle anderen Zöllner im Land sehr verhasst. Die Zöllner, die wurden auf eine Stufe mit den Prostituierten gestellt. Ja, wer schätzt denn auch schon jemanden, der im Auftrag der bösen römischen Besatzungsmacht die Waren seiner Landsleute verzollt und sich womöglich dabei auch noch durch Korruption, durch Betrügereien bereichert? Und so kann man annehmen, dass Zachäus unter den Juden sehr verachtet war und man jeglichen Kontakt mit diesem Mann mied. Nein, mit Zachäus wollte niemand etwas zu tun haben. Vielleicht sogar innerhalb der eigenen Familie. Und die dadurch immer größer werdende Einsamkeit, ja, die mag Zachäus kaum mehr ertragen. Und wie viele Menschen leiden doch auch heute unter ihrer Einsamkeit. Der Mensch, er ist ein soziales Wesen, ja, da kann er noch so eigenbrötlerig sein, aber der Mensch, er ist angewiesen auf Kontakte, angewiesen auf Gemeinschaft, angewiesen auf einen Austausch, auf Gespräche, auch mal zu lachen. Wie gut tut das, fröhlich zu sein. Ja, der Mensch, er sehnt sich doch nach Geborgenheit und nach Liebe. Und da glaube ich sagen zu dürfen, dass gerade die Familie und zwar generationsübergreifend, dahingehend auch die wichtigste Zelle innerhalb unserer Gesellschaft ist. Und da tut es doch weh, mit ansehen zu müssen, wie gerade ja die Ehe und die Familie mehr und mehr so nieder- und kaputt gemacht wird. Ja, ich bin sicher, die Väter unseres Grundgesetzes, und zwar parteiübergreifend, die würden sich heute im Grabe umdrehen, wenn sie das mit ansehen müssten, was heute oder wie heute mit dieser Zelle Ehe und Familie umgegangen wird oder wie das umdefiniert wird. Das, was heute so als modern propagiert wird mit Ehe für alle und Geschlechtervielfalt, macht die Familie kaputt. Und ist alles andere als fortschrittlich. Ja, das soziale Umfeld, das ist enorm wichtig. In einer immer kälter werdenden, anonymen Gesellschaft, da ringt der Mensch nach innerer Wärme und Anerkennung. Und nochmals, und gerade die Familie, bestehend aus Oma und Opa, Mama und Papa, Kindern und Enkelkindern, ist dahingehend die Gemeinschaft, die das am effektivsten auffängt und bietet, und zwar bis ins hohe Alter hinein. Ja, aber wie viele Menschen sind tatsächlich allein? Da ist niemand, der mal fragt, wie es mir geht. Keiner, der mich auch mal ja in den Arm nimmt und drückt. Niemand, der sich wirklich für mich interessiert. Keiner, der mir wirklich mit offenen Ohren zuhört, niemand, der mich liebt und auch niemand, der meine Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit stillt. Und da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen mehr und mehr verzweifeln und auch verbittern. Ja, wie viele stürzen durch ihre Einsamkeit auch in die Depression bis hin zum Selbstmord. Ja, aber wie ging es Zachäus? Wir erfahren ja jetzt nicht viel über diesen Mann, wir erfahren auch nicht viel über sein Gefühlsleben. Aber was wir hier erfahren ist, dass er Jesus sucht. Irgendetwas drängte ihn, diesen Mann aufzusuchen. So heißt es ja in unserem Text in Vers 3, Lukas 19, Vers 3. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Ja, war es lediglich Neugier? War es einfach mal spannend, diesen Mann aus Nazareth zu begegnen, von dem er sicherlich schon vieles, auch wunderliche Dinge gehört hatte? Oder war es mehr? Ja, war es eine Sehnsucht? War es eine Hoffnung, dass dieser Mensch, dieser Mann namens Jesus auch seine Lösung sein könnte? Ja, vielleicht sogar der allerletzte Ausweg, sein letzter Ausbruch aus dieser seiner Einsamkeit, dieser Gefühlskälte und dem Hass, welchem ihm entgegenschlug. Nach menschlichem Ermessen fehlte es Zachäus an nichts. Nach heutigem Verständnis war er Millionär und er hatte einen hochdotierten Arbeitsplatz. Womöglich noch den schnellsten Esel ganz Jerichos, ne, mit Ledersitz und Heckspoiler. Aber glücklich? Nein, glücklich war er dennoch nicht. Sein Leben war leer. Und da hört jetzt Zachäus von diesem Jesus, diesem Mann, der im ganzen Land für Aufsehen sorgt. Ja, er hat gehört von seiner Liebe und dass er niemanden zurückstößt. Er hat davon gehört, dass Jesus den Menschen Vertrauen schenkt und ihnen Gemeinschaft gewährt. Ja, er mag sich gedacht haben, mit Jesus kann ich nur gewinnen. Diesem Mann muss ich unbedingt begegnen. Aber wird Jesus ihn überhaupt wahrnehmen? Ihn, diesen kleinen, minderwertigen und verachteten Zöllner? Ja, wird Jesus ihn vielleicht sogar bloßstellen, sobald er ihn erblickt? Ja, macht Zachäus sich nicht letztendlich auch lächerlich, indem er da auf diesen Maulbeerbaum steigt? Wird er dadurch nicht zum Gespött ganz Jerichos? Schallendes Gelächter, seht nur, dieser Gartenzwerg da oben. Ein Mann in seiner Position, ein Oberzöllner. Und nun klettert er wie ein kleiner, verspielter Junge auf einen Baum. So viele Fragezeichen. Aber bei allen Bedenken, die auch Zachäus hätte haben können, lässt sich Zachäus nicht entmutigen. Nein, er hat einen starken Willen. Er will diesen Jesus sehen, koste es, was es wolle, und mögen die anderen doch denken und reden, was sie wollen. Ja, wie recht er doch hat. Und fragen wir uns in diesem Zusammenhang, ja, haben wir auch diesen starken Willen oder lassen wir uns zu schnell entmutigen? Was bewegt denn unseren Alltag, unser Handeln? Ist es die Furcht vor Menschen, ja, oder ist es die Gottesfurcht? Haben wir Angst, dass man über uns lacht, dass man über uns schlecht spricht, dass man uns verspottet, dass man uns ausgrenzt oder was auch immer? Nun, ich möchte uns einfach ermutigen, so zu handeln, wie es Zachäus hier tat, nämlich alles, aber auch wirklich alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um den Herrn Jesus zu sehen, um mit ihm zu reden und um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Lassen Sie die Menschen um Sie herum doch denken und reden, was sie wollen. Ist doch völlig egal, völlig uninteressant. Fragen Sie vielmehr nach Jesus. Was ist dein Wille? Herr, was soll ich tun? Wie denkst du darüber? Was sagt dein Wort? Ja, bei allen Bedenken, die auch Zachäus hätte haben können, es kommt ohnehin völlig anders. Jesus erblickt ihn. Diesen kleinen, unbedeutenden, laufenden Meter. Ja, und nicht nur, dass Jesus ihn sieht. Er bleibt sogar stehen. Das heißt, er nimmt sich Zeit. Für Jesus gibt es in diesem Moment gar nichts Wichtigeres, als diesen verachteten, kleinwüchsigen Zöllner namens Zachäus. Und der Herr Jesus, er nennt ihn sogar beim Namen. Und spätestens hier muss es Zachäus doch kalt den Rücken runtergelaufen sein. Hier in Vers 5. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Unglaublich, diese persönliche, vertrauenserweckende Anrede. Ja, wann mag ihn das letzte Mal jemand mit seinem Namen angesprochen haben? Wenn ihn überhaupt mal jemand angesprochen hat, dann mögen die meisten gesagt haben: Seht nur, dieser Zöllner oder dieser Römerfreund, dieser Halsabschneider, dieser Gnom oder was auch immer. Aber nicht so der Herr Jesus. Er schaut nicht auf sein Äußeres. Der Jesus interessiert auch nicht seinen Beruf, seine Stellung. Jesus nennt ihn einfach beim Namen. Dieser Jesus, Gottes Sohn, der Gesalbte und der Erlöser der ganzen Welt, er, dem alle Menschen nachlaufen, um Wunder und um Heilung bitten, dem sie förmlich am Rockzipfel hängen, dieser Jesus. Er schenkt seine ganze Aufmerksamkeit ihm und er nennt ihn sogar ganz gezielt beim Namen. Zachäus. Ja, du hast recht gehört, Zachäus, du bist gemeint. Verwechslung ausgeschlossen. Und so redet das Wort Gottes auch heute zu jedem von uns ganz persönlich. Ja, Gott spricht zu dir ganz persönlich. Ja, aber woher kennt er mich, mag sich Zachäus gedacht haben. Und darüber hinauf muss man sich vergegenwärtigen, dass Jesus und Zachäus ja nicht alleine waren. Das war ja jetzt kein Gespräch unter vier Augen, nein. Wer mag in diesem Augenblick in unmittelbarer Nähe des Herrn Jesus gestanden haben? Vielleicht Petrus, vielleicht Johannes, der Dorfscheriff oder der Bürgermeister, ein Kommandant der römischen Legion oder ein gelehrter Priester. Unzählige Menschen mögen um ihn herumgeschwirrt sein. Ein Gemurmel und ein Geschnatter, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. Und Jesus, wer auch immer dabei war, was immer auch gesprochen wurde, in diesem Moment hat Jesus nur Augen und nur Ohren für Zachäus. Und er nimmt sich ganz speziell, ausschließlich Zeit für ihn. Ja, und was lehrt uns das? Nun, bitte vergegenwärtigen Sie sich, als der Herr Jesus ans Kreuz ging, da tat er es für Sie, ganz persönlich, für dich, für Sie, für dich, für Sie. Als der Jesus deine Gebete erhörte, da tat er es nur für dich. Und da glauben Sie, er hätte heute keine Zeit mehr für Sie? Oh, du Kleingläubiger, ja? Auch heute gilt es dir, wie es auch in einem Lied heißt, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich. Ja, du bist nicht zu klein, du bist auch nicht minderwertig, sondern wertvoll geachtet in den Augen unseres Herrn Jesus. Ja, er interessiert sich für dich und zwar aufrichtig. Er fragt nicht nur, wie es dir geht, ihn interessiert es auch, wie es dir geht. Er hört ihr Gebet und er vernimmt dein Flehen, dein Schreien und dein Suchen. Er weiß um ihre Sorgen, um ihre Ängste und um ihre Wünsche. Ja, vertraue dich ihm an. Mache dich auf, um den Herrn Jesus zu begegnen. Nimm den Namen Jesus auch ganz bewusst in den Mund und er wird dir antworten zu 100%. Betrachten wir, wie es hier mit Zachäus weitergeht. Ja, der Herr Jesus, er sieht Zachäus nicht nur, er bleibt nicht nur stehen und spricht ihn an. Nein, er will ihn sogar besuchen. Oh, Zachäus hatte nicht einmal gewagt, ihn überhaupt zu fragen. So abwegig scheint dieser Gedanke, dass der große Lehrer, der Sohn Gottes, zu einem verachteten und als gottlos geltenden Mann ins Haus kommt. Aber Jesus tut es. Und zwar freiwillig und auch ihm ist es völlig egal, was andere darüber denken mögen. Ja, und wie reagiert hier Zachäus? Ist ja auch noch interessant. Wie reagiert er denn? Nein, Herr, nicht jetzt. Ich bin gar nicht vorbereitet. Vielleicht das nächste Mal, wenn du nach Jericho kommst, können wir gerne einen Termin ausmachen, ja? Aber doch nicht jetzt. Und außerdem, wer bin ich denn? Ich bin doch viel zu gering. Ja, diese Worte könnten von uns stammen. Und sie klingen ein Stück weit, ja, sogar recht fromm und auch sehr bescheiden. Aber Zachäus, er handelt ganz anders. Vers 6, und er stieg eilends. Plötzlich kein Fragezeichen mehr, keine Bedenken. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Endlich mag er sich gedacht haben, endlich jemand, der sich um mich kümmert, endlich jemand, dem ich nicht gleichgültig bin, endlich jemand, der mich liebt. Und diese seine Reaktion, sie zeigt auch, ja, er hat den Herrn Jesus aufrichtig und sehnsüchtig gesucht. Das war keine Neugier, nein, das war ein Verlangen, das war sogar noch mehr. Es war ein Herzenswunsch. Und noch etwas verdeutlicht uns diese Begebenheit. Letztendlich war es nämlich gar nicht Zachäus, von dem die Initiative ausging, sondern es war von Gott gewollt und von Gott geführt. Von Gott gewollt, dass Zachäus genau auf diesen Baum stieg. Von Gott geführt, dass der Herr Jesus genau an dieser Stelle vorüberging. Und von Gott gewollt, dass der Herr Jesus genau im rechten Augenblick hinaufschaut, um Zachäus zu erblicken. Und es war ja dann auch nicht Zachäus, der dann so ganz selbstbewusst und kühn das Wort ergriff, so unter dem Motto, hallo, ne, hier bin ich, wer bist du? Nein. Es war der Herr Jesus, der Zachäus anspricht. Der Handelnde war immer Jesus.
Und doch musste Zachäus natürlich etwas tun, nämlich vom Baum runtersteigen und Jesus einladen bzw. seine Einladung annehmen. Und an dieser Begebenheit wird uns praktisch auch der Ablauf einer Bekehrung beispielhaft vor Augen geführt. Der Mensch, er muss erst einmal aufrichtig und offen sein für das Wort Gottes, so wie es Zachäus ganz offensichtlich war. Ja, sein Herz war auf Empfang gestellt. Der Vater ist es schließlich, der zum Sohn zieht. Ganz nach Johannes Kapitel 6, Vers 44, wo Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Die Handlung geht also von Gott aus. Aber du musst reagieren. Du musst empfangsbereit sein. Du musst hören und du musst ehrlich, du musst aufrichtig sein. Ja, Gott, der himmlische Vater, hat in und durch Jesus Christus als der Handelnde bereits alles zu deiner Erlösung getan. Worauf wartest du noch? Die Initiative ist ja längst ergriffen. Es ist alles vollbracht. Und hier, die Heilige Schrift, die Bibel, ist Gottes Wort, Gottes Reden an dich. Steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das Einzige, was der Mensch noch tun muss, ist Ja zu sagen und diese Einladung annehmen, beziehungsweise der Aufforderung des Wortes Gottes nachkommen. So wie es zwischen Zachäus und Jesus hier geschah. Zachäus, er war aufgefordert, vom Baum zu steigen, und zwar jetzt. Jetzt, in diesem Moment und keinen Augenblick später. So wie es auch im Hebräerbrief geschrieben steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Hebräer Kapitel 3, Vers 15. Ja, bilde dir nicht ein, du könntest nach Gutdünken selber bestimmen, wann du dich bekehrst. So unter dem Motto, nein, heute noch nicht, ne? Vielleicht nächstes Jahr. Oder wenn ich mal in Rente bin, dann habe ich mein Leben gelebt und habe Zeit, ja. Oder auf dem Totenbett, reicht doch auch noch, ne? So kurz vor dem letzten Atemzug, Herr, sei mir gnädig. Vergiss es. Blanke Theorie. Wäre Zachäus auf dem Baum geblieben, und hätte er die Einladung des Herrn Jesus ausgeschlagen, dann hätte Zachäus diesen Jesus womöglich nie mehr gesehen. Eine buchstäblich einmalige und vielleicht auch letzte Gelegenheit wäre verpasst. Und das gilt auch dir in deinem Leben. Ja, Gott sucht dich, garantiert sogar, aber du weißt nicht, wann er das letzte Mal ruft. Gottlob ist Zachäus ganz spontan, ohne Zweifel, ohne Hintergedanken und mit Freuden der Aufforderung des Herrn Jesus nachgekommen. Ja, für Zachäus war es garantiert eine Befreiung und es war der glücklichste Moment in seinem Leben. Eine Zentnerlast mag ihm von den Schultern gefallen sein. Und so gilt es jedem, der die Einladung Jesu zu Herzen nimmt und Ja sagt. Zum einzigartigen Sohn Gottes. Die Reaktion der Welt hingegen, sie wird uns hier auch mitgeteilt. Sie reagiert nämlich mit Unverständnis. Ja, wie kann dieser Jesus sich nur mit einem Sünder einlassen? Skandal! Vers 7 hier. Als sie es aber sahen, ne, das waren bestimmt auch wieder diese religiösen Heuchler, ne, die Priester, die Pharisäer und wer auch noch alles. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Ja, und da fragt man sich, was hatten denn diese Nörgler überhaupt für eine Vorstellung vom Messias? Dass er die Römer vertreibt und die verhassten Zöllner gleich mit? Dass er alle richtet und vernichtet, nur sie selber, die moralisch anscheinend so gut dastehen, belohnt? Was hatten die für eine Vorstellung von Sünde, Schuld und Tod? Ja, waren die selber etwa ohne Schuld? Und das ist doch das Dilemma, auch in unserer heutigen Zeit. Ja, wie damals die Menschen zur Zeit des Zachäus, so sind die Menschen auch heute so etwas von selbstgerecht. Blind und überheblich. Die sehen immer nur die Fehler der anderen, ja, und meinen selbst gerecht zu sein. Ja, und dann rechtfertigt man sich womöglich noch damit, dass die anderen ja schließlich noch schlimmer sind, ja. Und außerdem, wozu Jesus? Ich bin doch Christ, ja, ich bin getauft. Ich gehe jedes Jahr zu Weihnachten in die Kirche. Ich bin ein anständiger Mensch, ich habe noch keinem etwas zuleide getan. Und seit neuestem fahre ich sogar ein Elektroauto, ne? Trenne den Müll, bin geimpft, ja. Und was weiß ich nicht alles. Wozu Jesus? Nun, Zachäus, er hätte auch mit dem Finger auf diese und jene zeigen können, aber nein. Er wusste, und in diesem Moment war er ganz egoistisch, und man darf egoistisch sein in gewissen Punkten. Er wusste, hier geht es nur um mich. Ich bin schuldig vor Gott. Und diese Sündenerkenntnis hat ihn Jesus suchen und finden lassen. Gemäß dem Wort aus Lukas Kapitel 11, Vers 9, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und das Steigen auf diesen Maulbeerbaum, das war Zachäus suchen, das war sein aufrichtiges Anklopfen. Und es war die Sündenerkenntnis, die ihn auf diesen Baum getrieben hat. Und es ist die Sündenerkenntnis, die schließlich zur Buße führt und die Buße schließlich zur Vergebung. Aber diese Sündenerkenntnis ist bei vielen Menschen ja gar nicht mehr vorhanden. Aber auch heutzutage kommen verzweifelte und schuldbewusste Menschen viel eher zum Glauben als solche, die sich keiner Schuld bewusst sind und gedankenlos, ja wie auch selbstgerecht, vor sich hinleben. Die vorherrschende Gefahr unserer Gesellschaft, die größte Not im dritten Jahrtausend, sind weder Corona noch Klima, noch nicht einmal Hunger, Durst, Krieg und Katastrophen, sondern dass wir keine Gottesfurcht und keine Sündenerkenntnis mehr besitzen. Zachäus besaß diese Erkenntnis. Und die Botschaft an ihn lautet schließlich hier in Vers 9, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und das bedeutet, den allseits verhassten Zöllner ist Jesus als rettender Erlöser erschienen. Ja, die frohe Botschaft vom Kreuz gilt jedem und das hat seine Gültigkeit bis heute. Und wenn du das ergriffen und angenommen hast, ja, dann bist du in dem Sinne auch nicht mehr vereinsamt und ausgestoßen, nein, sondern du bist ja in die Gemeinschaft derer eingefügt, die durch Jesus Christus Sinn und Ziel für ihr Leben gefunden haben. Und das ist ja auch der Wert einer Gemeinde, ja, auch einer lokalen Gemeinde vor Ort, nämlich füreinander da zu sein, zusammen den Herrn zu loben, ihn zu preisen, ihm Freude zu bereiten und so weiter und so fort. Und von daher kann ich auch nur jeden ermutigen, ja, schließen Sie sich einer Ortsgemeinde an und führen Sie kein isoliertes Christenleben. Es ist nämlich Gottes Wille. Gottes Wille, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit ihm, das ja sowieso, aber dass wir auch Gemeinschaft untereinander und miteinander haben. Ja, in Vers 8 unseres Textes sehen wir dann, wie Zachäus, ohne dass ihm der Herr Jesus diesbezüglich überhaupt etwas gesagt hätte, in die Buße getrieben wird, seine an Menschen begangene Schuld zu sühnen. Da heißt es hier in Vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir nicht unterschätzen sollten. Vergebung der Sünden erlangen wir nur beim Herrn Jesus, in und durch Gottes Gnade, das ist klar. Aber soweit es uns möglich ist, gilt es auch den Menschen gegenüber, unsere an sie begangene Schuld zu bekennen und wieder gut zu machen. Und viele, ja womöglich nicht vergebene Schuld und damit verbundenen Belastungen liegen oftmals eben darin begründet, dass man keine Wiedergutmachung geleistet hat, beziehungsweise die Angelegenheit nicht bereinigt wurde. Du kannst nach einem Banküberfall auch nicht sagen, ne? So, ich habe Buße getan, Gott hat mir vergeben, Halleluja, aber das Geld, das behalte ich. Nein, so funktioniert das nicht. Und so auch in der Gemeinde. Wenn du dich an deinen Bruder, wenn du dich an deine Schwester versündigt hast, ja, vielleicht dadurch, dass du ihn verleugnet hast, schlecht über ihn geredet oder gar eine Lüge über ihn verbreitet hast, dann ist es auch nicht damit getan, Gott um Vergebung zu bitten. Ja, das ist zwingend notwendig. Aber genauso gilt es sich auch bei dem Bruder und bei der Schwester zu entschuldigen und die Angelegenheit zu korrigieren. Zachäus hat das erkannt. Und es ist auch beeindruckend, welche Wandlung und welch eine schöne Gesinnung Zachäus nach seiner Bekehrung an den Tag legt. Er erkennt sofort die Notwendigkeit, begangene Schuld zu sühnen. Ja, er ist bereit, einen Großteil seines Vermögens abzugeben und darüber hinaus begangenen Schaden vierfach zu ersetzen. Und das ist auch ein gravierender Unterschied zu dem reichen Jüngling, wovon Lukas ja nur ein Kapitel zuvor berichtet. Zwei sehr reiche Männer, dort dieser selbstgerechte Jüngling, der nicht bereit war, auf seinen Reichtum zu verzichten, und hier der Zöllner, der ohne, dass ihn Jesus dazu aufgefordert hätte, bereitwillig seine Schuld begleicht. Den reichen Jüngling hat Jesus aufgefordert, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Von Zachäus hat Jesus das gar nicht verlangt. Sehen wir hier auch die Weisheit des Herrn. Er weiß um unseren Schwachpunkt, ja? Er weiß, woran wir uns noch klammern in diesem Leben. Er kennt unser Herz. Er weiß, woran wir noch gebunden sind. Dem Herrn Jesus ist es egal, ob du reich oder arm bist. Jesus interessiert, was dich fesselt und wo dein Schwerpunkt liegt. Was bestimmt dein Leben? Ist es die Liebe zu Gott oder ist es die Liebe zur Welt? Und ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist Zachäus. Er war ja ein verachteter Zöllner. Ja, aber fordert ihn Jesus deshalb auf, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und stattdessen ein rechtschaffender Zimmermann zu werden? Nein. Zachäus bleibt auch nach seiner Bekehrung ein Zöllner. So wie auch ein Cornelius nach seiner Bekehrung ein Soldat blieb. Und beide sogar in gehobenen Stellungen, der eine als Oberzöllner, der andere als Hauptmann. Ganz offensichtlich interessiert Jesus gar nicht, welchen Beruf du ausübst. Was Jesus interessiert ist, wie du dich innerhalb dieser deiner Tätigkeit verhältst, wie du lebst und was dein Herz bewegt. Lesen wir diesmal oder diesbezüglich aus Kapitel 3. Da kommen die Menschen zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Lukas, Kapitel 3. Und dann heißt es in Vers 12, die Verse 12 bis 14, wie folgt. Lukas 3, dann ab Vers 12. Es kommen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, also zu Johannes dem Täufer, Meister, was sollen wir tun? Ja, und was sagt er denen? Hängt euren Beruf an den Nagel und werdet Hebamme? Nein. Ja? Vers 13, er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. So, und dann kommt es ja noch dicker. Vers 14, es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Kriegsleute, das waren keine unbewaffneten UNO-Soldaten, die keiner ernst nimmt, ne? Das waren Kriegsleute, das waren Männer unter Waffen. Und was sagt der Herr Jesus denen? Legt eure Waffen nieder und schließt euch Greenpeace an? Auch nicht. Misshandelt niemand. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen oftmals mehr fordern, als das, was das Wort Gottes verlangt. Und wie schnell sind auch wir dabei, ne, jetzt einen Neubekehrten, ne, der kommt jetzt gerade so frisch zum Glauben, ne? Und wie schnell sind dann auch wir dabei, diesen auf den vermeintlichen Weg, auf den rechten Weg zu führen, in welcher wir ihn überstülpen mit Verhaltensregeln, Gesetzen und Normen, dieses darfst du nicht mehr und das darfst du nicht und dieses und jenes. Das geht dann oftmals auch über die Kleidung, über die Frisur bis hin zu seiner beruflichen Tätigkeit. Aber ist es wirklich das, was Gott fordert? Oder ist es vielmehr das, was wir fordern? Kommen wir schlussendlich zu der Aussage hier aus Vers 9. Zurück also in unserem Text, Lukas Kapitel 19, Vers 9. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und Zachäus, er war in zweierlei Hinsicht ein Sohn Abrahams. Ja, zum einen war Zachäus ja Jude. Und als solcher ein Sohn Abrahams aus der geschlechtlichen Linie, die über Isaak und Jakob führt. Aber viel, viel entscheidender ist, dass Zachäus an die Zusagen Gottes glaubte und somit aus dem Glauben heraus ein Sohn Abrahams wurde. So wie es im Galater und im Hebräerbrief ja auch bezeugt wird, dass nicht die geschlechtliche Nachfolge für das Heil entscheidend ist, sondern die geistliche. Und ich will die Stellen jetzt nicht lesen, aber wir finden das im Galaterbrief Kapitel 3 und auch im Hebräerbrief Kapitel 11. Das heißt, Abraham glaubte an die Zusagen Gottes und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und da auch Zachäus glaubte, dass Jesus der verheißene Messias ist, wurde er durch diesen seinen Glauben zu einem würdigen Sohn Abrahams. Denn wer sich auf Abraham beruft, der muss sich auf seinen Glauben berufen. Und folglich war Zachäus auch eher ein Sohn Abrahams als diese selbstgerechten Priester und Pharisäer, die nicht an den Sohn Gottes, nicht an Jesus Christus glaubten. Liebe Geschwister, ich will das Thema noch kurz zusammenfassen. Erstens, bitte suchen auch Sie in Ihrer Einsamkeit und in Ihrer Verzweiflung den Herrn Jesus. Er gibt ihrem Leben Sinn und Fülle. Und wenn sie auch von der ganzen Welt verlassen sind, Jesus liebt sie, ganz gewiss. Ihr Name ist ihm bekannt und sie sind ihm nicht gleichgültig. Ja, er nimmt sich die Zeit, um ihr Gebet und um ihr Flehen zu hören. Denn sie sind wertvoll in seinen Augen. Zweitens, seien Sie bereit, den Herrn zu begegnen. Suchen Sie nicht nach Ausflüchten, schieben Sie nichts auf die lange Bank, sondern steigen Sie eilends vom Baum herab und nehmen Sie die Einladung des Herrn Jesus mit Freuden an. Folgen Sie dem Ruf des Herrn und seien Sie nicht selbstgerecht, sondern erkennen und bekennen Sie Ihre Schuld vor Gott und Menschen. Und drittens, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ein Zuspruch, den auch Sie sich zu eigen machen dürfen, wenn Sie Anteil haben am großartigen Sieg, den Jesus vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Denken Sie daran, der Heiland ist erschienen, um Sie, der Sie einst verloren waren, zu retten und zu erlösen. Das ist die Gnade und Liebe Gottes in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Ich darf noch mit uns beten. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, dürfen wir dir wirklich von Herzen dankbar sein. Dankbar sein, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dass du uns auch heute hierher geführt hast in diese Gemeinde, in der Gewissheit, dass du mitten unter uns bist, Herr, und in der Gewissheit, dass wir in dir völliges Genüge haben, Herr. Du bist unsere Zuversicht, Herr. Du bist unsere Freude. Und so dürfen wir dich auch bitten, Herr, gib einem jeden von uns einfach auch diese Kraft und eben auch diese Freude, Herr, um auch im Alltag ein Zeugnis zu sein, um auf dich hinzuweisen, um dich zu verherrlichen Und hab Dank, Herr Jesus, für das, was du für mich persönlich und für jeden Einzelnen hier, der heute auch hier gegenwärtig ist, für jeden von uns persönlich getan hast, vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, dass du einen jeden von uns mit Namen kennst und uns bei Namen nennst, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Nun nun beten wir gemeinsam noch das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun stellen wir uns noch unter den Segen des Herrn. Friede sei mit euch, Liebe und Glaube von Gott dem Vater und Jesus Christus dem Herrn. Gnade und unvergängliches Leben sei mit allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, lieben. Amen. Gott mit euch.